Urologisch, der Urologie-Podcast mit freundlicher Unterstützung der Desitin Arzneimittel GmbH.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer beim Urologisch-Podcast, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Christian Wülfing, ich bin Urologe in Altona und ich freue mich ganz besonders, dass wir diesmal hier eine kleine Serie wieder organisieren konnten. Es soll nämlich um das Thema Steine gehen, Urolithiasis. Und hierzu haben wir drei Folgen und heute freue ich mich, einen ganz besonders netten Gast hier zu begrüßen. Und das ist der Dr. Jens Westphal aus Krefeld. Hallo, lieber Jens.
Hallo, lieber Christian. Freue mich, dass ich dabei sein darf.
Absolut. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Und wir haben ja in dieser Dreier-Serie haben wir das Thema Urolithiasis vorgesehen. Wir wollen heute so ein paar spezifische Themen herausgreifen. Aber zuallererst möchte ich natürlich, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, sollten sie es nicht sowieso schon wissen, einmal hören, wer du eigentlich bist. Erzähl mal.
Ja, lieber Christian, mein Name ist Jens Westphal. Ich bin Chefarzt der Klinik für Urologie, Kinderurologie, Urogynäkologie und Andrologie hier bei uns in Krefeld im Maria-Hilf-Krankenhaus. Bin jetzt im 19. Chefarztjahr. Also schon etwas länger dabei und freue mich, neben meiner klinischen Tätigkeit auch immer mal wieder bei solchen Veranstaltungen wie jetzt dem Podcast dabei sein zu dürfen. Hab im Nebenamt die Arbeitsgemeinschaften der leitenden Krankenhausärzte als Vorsitzender der DGU sozusagen unter mir, an mir, bei mir, was mir sehr viel Freude macht, und habe auch in anderen Gremien der DGU durchaus das eine oder andere zu tun. Also bin auch berufspolitisch engagiert und freue mich aber natürlich immer mal wieder auch was Wissenschaftliches beitragen zu können.
Das ist super. Wir kennen uns mittlerweile schon viele, viele Jahre und es ist mir ein großes Vergnügen, dass wir heute diesen Podcast zusammen machen. Lieber Jens, lass uns mal reingehen in das Thema. Es geht ja um Steine, das haben wir jetzt mehrfach hier festgestellt, und wir wollen mal ein bisschen in unserer gemeinsamen Folge so auf die Spezifität eingehen. Was ist eigentlich mit Rezidiven? Was sagen auch Leitlinien zur Diagnose, Rezidivprophylaxe? Wie kann man eigentlich Patientinnen und Patienten nach der eigentlichen Behandlung noch mal ein bisschen besser unter die Lupe nehmen? Wie ist die Zusammenarbeit im Alltag und so weiter? Und da bin ich gespannt, was du so erzählst, was so deine Erfahrungen sind, was so dein Überblick über dieses Thema ist. Und ich würde sagen, du fängst einfach mal an. Ich meine, wie können wir vielleicht auch mal so grob einsteigen mit der Frage, wie unterscheidet man denn eigentlich jetzt Risikopatienten? Ne? Wir kennen ja alle die zahlreichen Patienten, die zur Steinbehandlung bei uns sind. Und irgendwie denkt man immer, ja, den einen oder anderen wird man nie wiedersehen und andere, die kommen wiederholt. Wie gehst du vor? Was sind deine Tipps und Tricks für unsere Kolleginnen und Kollegen?
Vielleicht fangen wir einmal somit an, bevor wir einsteigen bei Tipps und Tricks. Ich möchte einmal nochmal wirklich auch rausstellen, dass die Urolithiasis, also die Steinbildung, eine wirklich häufige Erkrankung ist bei uns in der Bundesrepublik. Nicht natürlich und nicht nur bei uns in der Bundesrepublik, sondern natürlich weltweit. Wenn man jetzt nur für Deutschland die Prävalenz sich anguckt, liegen wir bei 4,7%, und es ist die zweithäufigste Diagnose aller urologischen Kliniken. Also wir reden nicht über irgendwas Banales, sondern wir reden über was, was uns sozusagen tagtäglich betrifft in den urologischen Kliniken, natürlich auch in der Versorgungswelt im niedergelassenen Bereich. Aber wir als Kliniker müssen dann sozusagen damit umgehen. Und natürlich ist es schön, wenn wir Patienten immer wieder bei uns in der Klinik haben, die wir dann per Uretorhinoskopie oder wie auch immer den Stein entfernen. Wir haben ein Rezidivrisiko ganz allgemein von 50-80%. Das heißt, einmal Stein, kein Mal mehr Stein ist irgendwie nicht so richtig wahr. Das heißt, wir haben natürlich durch Zuwanderung und ernährungsbedingt und viele andere Faktoren auch eine Zunahme der Steinbildung in Deutschland, sodass wir uns dieser Sache, glaube ich, sehr gut widmen müssen und als Urologen eben abseits der onkologischen Themen uns diesem Thema eben stellen müssen und da auch vernünftige Antworten haben. Das vielleicht als Eingangsstatement. Ich glaube, eine ganz wichtige Aussage ist, dass wenn wir einem Patienten, einer Patientin einer Steintherapie unterziehen, dass wir beim Erststein in jedem Falle eine Steinanalyse machen. Warum? Warum ist die Steinanalyse so wichtig? Man muss wissen, welcher Steintyp, welche Steinart liegt vor. Es gibt ja etliche verschiedene Steinarten. Man kann sich eigentlich merken, dass ungefähr 70 bis 75% der Steine in dem das sind, was wir alle kennen, Calcium-Oxalat-Steine. Und dann gibt es natürlich die Unterscheidung mit Harnsäure und vielen, vielen anderen Steinen, die aber dann prozentual sehr, sehr gering nur nachweisbar sind, aber eben spezifische Therapien nachfolgen lassen. Aber auf Grundlage dieser Steinanalyse kann man dann schon eine gewisse Einordnung der Patienten in Gruppen machen, nämlich Niedrigrisiko oder Hochrisiko. Das vielleicht mal so zu Beginn.
Das heißt, ich fasse mal so dein Intro hier zusammen. Vollkommen richtig. Also diese Denke, die man manchmal ja schon auch hat, so nach dem Motto, ja, jetzt hat die Person einen Stein gehabt, wird wohl der letzte gewesen sein, ist so nicht ganz korrekt, ne? Statistisch relativ hohes Rezidivrisiko und somit könnte man vielleicht auch sagen, wenn wir mit unseren interventionellen Steinentfernungen kommen, ist die Behandlung streng genommen im Blick auf diese hohen Rezidivraten eigentlich noch gar nicht abgeschlossen, sondern dann wird es erst spannend und das Ziel sollte ja sein, diese Rezidivquote vielleicht zu senken. Ne? Du hast gesagt, also erst Steindiagnose soll eine Steinanalyse geben. Ich will auch da dich nochmal ein bisschen challengen. Also diese Aussage ist doch sowieso immer Calcium, braucht man nicht zu machen. Wir können gleich nochmal drüber sprechen, wie verbreitet Steinanalysen sind. Würdest du nicht unterschreiben, richtig?
Auf keinen Fall. Also natürlich kann man anhand des Habitus eines Patienten eine gewisse vielleicht Einordnung auch schon vornehmen. Habe ich einen schwer adipösen Patienten und kann ich ihn sozusagen in die Kategorie eines wahrscheinlich metabolischen Syndroms hineinbringen, dann ist es natürlich eine gewisse Chance, dass bei dem Patienten Harnsäurestein vorliegt, was wir aber auch wiederum relativ schnell auch ohne Steinanalyse durch Urin-pH und ähnliche Sachen rausbekommen. Und auch aufgrund unserer, sagen wir mal, Durchleuchtung bei der Operation, ist der Stein röntgendicht oder nicht. Das kann man schon so ein bisschen sozusagen einordnen. Ich glaube trotzdem, dass es extrem wichtig ist und das sollte eigentlich mal eine Aussage Nummer eins sein. Wir brauchen in jedem Fall beim Erststeinbildner eine Steinanalyse. Und es ist natürlich, muss man sagen, wenn wir jetzt als Kliniker eine Steinanalyse anfordern, dann brauche ich das entsprechende Institut. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder ich mache das mit meinem Labor, was dafür sozusagen eine entsprechende Befähigung hat. Oder es gibt eben auch, ich sag mal, ehemalige Chefärzte in Deutschland, die sich das seit vielen, vielen Jahren auf die Fahne schreiben, mit zum Beispiel dem Professor Leusmann in Köln, der das sozusagen eben in der nachberuflichen Zeit immer noch weiter betreibt und das auch während seiner gesamten Chefärztin-Tätigkeit gemacht hat. Das sind Spezialinstitute oder das Institut in Bonn, wo man aber die Sachen hinschicken kann. Ich glaube, das Geld sollte man verwenden. Wenn man jetzt mal rein ökonomisch guckt, reduziert man um die Steinanalyse und den Euro der Steinanalyse natürlich seine eigene DRG, aber das sollte uns es wert sein. Und ich glaube, es gibt kein Argument, keine Steinanalyse zu machen. Natürlich nicht beim wiederholten Stein, der Patient kommt 6 Monate später wieder, da muss man nicht unbedingt eine Steinanalyse machen, wenn ich davor schon eine Steinanalyse habe. Trotzdem, auch da, Herr Straub wird das sicherlich auch nochmal dann erzählen, da gibt es dann auch nochmal Wandlungen der Steine. Also von daher, man muss sich genau überlegen, wann man eben keine Steinanalyse macht. Ich würde es mal so umdrehen. Also bitte, bitte an alle Steinanalysen machen.
Ja. Es ist total super, dass du auch auf die anderen Folgen Bezug nimmst. Das wollen wir natürlich an dieser Stelle nochmal rausstellen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gehen Sie gerne auch auf die anderen beiden Folgen mal, um dieses Thema zu komplettieren. Jetzt wollte ich dich fragen, Jens, also Steinanalyse und so weiter, es wird ja dann häufig auch gesprochen von den Risikogruppen, ne? Und wie muss ich mir das denn vorstellen? Wer ist denn überhaupt hohes oder niedriges Risiko? Wie komme ich überhaupt zu dieser Bezeichnung?
Also grundsätzlich muss man ja sagen, dass diese Einteilung in eine Hochrisiko- oder Niedrigrisikogruppe allein schon aufgrund der, dann sind wir ja bei der Steinanalyse, eben aufgrund der sozusagen das Ergebnis der Steinanalyse kommt. Und ich meine, wenn ein Patient innerhalb von kurzer Zeit rezidivierende Steine hat, also immer wiederkehrende Steine hat und man zu dem Zeitpunkt, wo man dann das erste Mal zum Beispiel den Stein rausgemacht hat, nachweislich im CT dann auch keinen weiteren Stein mehr sieht, dann kann man ja von einer Steinfreiheit rausgehen. Wenn dann eine wiederholte Steinepisode kommt, dann muss man schon drüber nachdenken. Ich sag mal, wir haben beim ersten Mal des Patienten haben wir vielleicht einen Calcium-Oxalat-Stein und der hat vielleicht 9 Monate später wieder einen Stein. Nachweislich ein neuer Stein, möglicherweise die gleiche Seite oder auch nicht. Dann sollte man schon ein bisschen hellhörig werden und sollte überlegen, Calcium-Oxalat-Stein, da gibt es doch so eine Erkrankung, die man weiter abklären kann. Und das nennt man primären Hyperparathyroidismus. Haben wir alle mal irgendwann gelernt. Für Urologen runtergebrochen, relativ einfach. Wir bestimmen das Parathormon, wir bestimmen das Serumkalzium und wenn es in eine gewisse Richtung geht, auch das anorganische Phosphat. Und dann haben wir schon eine Diagnose. Und dann ist es relativ einfach, mit seinem Endokrinologen und dem endokrinologisch ausgebildeten Chirurgen zu sprechen und sagen, guck dir das mal sonografisch an, was da am Epithelkörperchen ist. Ich gehe da relativ schnell drüber, weil ich glaube, das sind so Sachen, die eigentlich relativ klar sein
sollten. Das ist relativ klar, ne?
Ja, und dann bist du sofort in einer, ich sag mal, anderen Dimension. Wenn ich einen normalen Patienten habe, ich habe Erststeinbildner, hat sonst kein metabolisches Syndrom, es kommt raus Calcium-Oxalatstein, dann ist das ein klassischer Niedrigrisikopatient. So, das heißt, was mache ich mit dem? Dem gebe ich die Empfehlung. Ich muss keine weitere Ernährungsempfehlung oder was auch immer direkt geben, weil danach wird ja gerne gefragt, dass man Patienten Lebensführung ändert und so weiter. Das häufigste, warum Patienten Steine bilden, gerade bei der jetzigen auch Hitze, die wir ja haben, ist ein Problem der Diurese, ein Problem des Trinkens. Das muss man so sagen. Und wenn wir unsere Empfehlungen aussprechen, und auch das sollten eigentlich alle machen, sollte man den Patienten einfach sagen, wie viel trinken Sie so am Tag? Seien Sie mal ehrlich. Ja, also mal einfach grundsätzlich gesagt, Sie müssen einfach mehr trinken. 2,5 bis 3 Liter am Tag bei einem normalen, ich sag mal, temperierten Tag, ja, nicht bei 30 Grad aufwärts, sondern bei 20 Grad. Ja, man muss eben so auf 2 Liter Volumen, Harnvolumen pro Tag kommen. Und wenn man dann eben dem Patienten sagt, okay, was kann ich dazu tun? Ja, klar, körperliche Aktivität, eine gewisse, ja, ausgeglichene Ernährung ist immer gut, ja. Und wenn es eben ein Calcium-Oxalatstein ist, dann kann man nochmal drüber reden. Manche Patienten trinken gerne 1 Liter Milch jeden Tag oder ernähren sich gerne kalziumreich mit Käse, Joghurtprodukten und so weiter. Dann kann man darüber nochmal ein bisschen nachdenken. Aber man sollte auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Man sollte dem Patienten eine gute Empfehlung geben. Und wir machen das.
Also das heißt, der Niedrigrisikopatient, ne, der jetzt vielleicht da rauskommt mit eben dieser Niedrigrisikogruppe, der kann ein bisschen aufatmen, was ihn trotzdem nicht davor entbindet, auch mal auf gutes Trinkverhalten hingewiesen werden zu dürfen, ne? Man spricht ja hier auch von der allgemeinen Harnstein-Metaphylaxe. Die trifft ja eigentlich dann auf jeden zu, die allgemeine. Ne? Aber dann gibt es ja auch noch die spezifische Harnstein-Metaphylaxe. Und ich spule ein bisschen zurück. Das, so würde ich dich da hier zusammenfassen, würde dann für die Leute in Frage kommen, die A, eine Hochrisikogruppe sind und B, auch vielleicht Auffälligkeiten in erweiterten Abklärungen haben, wie zum Beispiel Elektrolytbestimmung, Parathormone etc.
Absolut. Absolut richtig. Okay. Genau. Und natürlich haben Patienten, gehören auch so einer Hochrisikogruppe, wenn sie anatomische, Anomalien haben. Ja, wenn ein Patient Nierenbeckenabgangsenge hat, die man auch nachgewiesen hat. Wir haben eine Retropylographie gemacht bei der Durchführung unserer Urethrorhinoskopie und sehen eine Nierenbeckenabgangsenge, finden den Stein, den wir vielleicht zurückverlagert haben, dann in der Niere, holen ihn raus und sehen einen relativ eng gestellten Nierenbeckenabgang, dann ist das durchaus ja auch eine, ja, zumindest eine Einschätzung, die man ja im Hinterkopf behalten sollte. Ja, das sind so, dann haben wir natürlich für die, habe ich schon gesagt, metabolische Syndrompatienten, die wir ja nun, muss man sagen, in unserer Gesellschaft zunehmend haben, das ist so, ja. Adipositas, Blutzucker, arterielle Hypertonie, das sind alles Patienten, die dazu neigen, einfach mehr Steine zu bilden oder überhaupt Steine zu bilden und vor allen Dingen natürlich auch diejenigen, die ja sich einfach weniger bewegen. Ja, das muss man auch so sagen. Das ist ja leider auch so eine Situation, die wir eben zunehmend haben.
Ja, und sag mal, du hast eben von Anomalien gesprochen. Wie sieht's aus mit Einzelniere?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also eine Einzelniere, ich meine, ist so lange kein Problem, solange sie kein Problem hat. Ne? Das heißt, wenn wir keinen Stein haben, müssen wir die Einzelniere, ja, warum auch immer wir eine Einzelniere haben, ob nach Entfernung der anderen Niere durch einen Tumor oder eben vielleicht sogar anlagebedingt, wir sollten sie halt sehr hüten, ja. Wir müssen halt drauf aufpassen. Aber wenn ein Patient mit einer Einzelniere einen Stein hat oder bekommt, dann würde ich den, auch wenn es nicht unbedingt explizit in der Leitlinie so drinsteht, würde ich eine Einzelnierenpatienten durchaus für mich persönlich und auch meinen Mitarbeitern gesagt, pass mal auf, Leute, da schreiben wir in die Empfehlung, dass man da eben doch auf die Metaphylaxe hinweisen sollte und das gut im Auge behalten sollte. Ne?
Ja, jetzt muss man ja mal fragen, das will ich dir auch noch mal einmal hier rübergeben, die Frage, warum ist denn eigentlich die Rezidivprophylaxe so wichtig? Ich meine, man könnte ja auch sagen, naja, dann kommt halt ein Rezidiv, holen wir ihn halt wieder raus. Ne, ich habe so ein bisschen so den Eindruck vor dem Hintergrund der letzten Jahre, wo wir die minimalinvasiven Steintherapien, ich meine, du und ich, wir kennen ja noch die gute alte ESWL, ne? Die ESWL-Ära, wenn man so will, jetzt ist eher so die UAS- und Mini-Endoskop-Ära. Wie würdest du das einschätzen? Man kann ja auch sagen, naja, komm, dann machen wir ihn halt wieder raus. Aber du hast es schon angesprochen, ich glaube, auf die Niere aufpassen ist das Thema, oder?
Ja, absolut. Und ich glaube, alle sollten sich vergegenwärtigen, dass eine Ureterurinoskopie, auch wenn ich sie noch so vorsichtig mache, durchaus mit Schleimhautläsionen einhergeht. Und Schleimhautläsionen sind dann prädestiniert dafür, dass es eben theoretisch im weiteren Verlauf zu Harnleiterstrukturen kommen kann. Ich sage kann. Ja, wir liegen so bei 1,5, 1,3%, wenn man die Literatur sich anguckt. Man muss sich einfach mal den Spaß machen. Und ich glaube, unsere Zuhörer sind vor allen Dingen ja klinische Zuhörer, die in den Kliniken arbeiten, sich mal nach einer flexiblen Ureteroskopie mit dem Instrument an den Harnleiterbougie zu setzen und sozusagen langsam den Harnleiterbougie mit dem flexiblen Ureteroskop oder zurückzuziehen und sich die Schleimhaut anzugucken, dann ist man manchmal erschrocken darüber, wie so eine Schleimhaut aussieht. Und ich glaube, wir sollten halt überlegen, manchmal ist ja weniger mehr, auch wenn Ureteroskopien tolle Eingriffe sind, ja, die auch Freude machen und die auch sicherlich in der Ausbildung viel Freude machen, was wir da machen. Und ich glaube, spätestens wenn ein Patient zum dritten, vierten Mal bei uns ist, wird zwar auf der einen Seite da einen stationären Fall und eine DRG abgreifen, das mag ja auch vielleicht irgendwo mal ein Trigger sein, sollte uns das zumindest mal die Idee geben, zu sagen, jetzt müssen wir mal weiter gucken. Und ich glaube, es ist, habe ich vorhin schon so kurz erwähnt, also bei uns ist es so, da sind wir relativ streng, dass wir auch beim Erststeinbildender einmal das Parathormon bestimmen, im postoperativen Verlauf. Sollte man nicht vor der Steinentfernung machen, sondern nach Steinfreiheit machen, dass man mal einmal einen Status hat. Ja? Das gönnen wir uns. Das, wie gesagt, das darf ich auch durchaus mal mit der Geschäftsführung drüber sprechen, wenn die da Fragen zu hätten. Aber das ist, glaube ich, durchaus eine wichtige Geschichte. Und wenn dann natürlich nachher erweiterte Diagnostik gemacht werden muss, dann muss man sich natürlich schon überlegen, das ist nicht alles so ganz billig, ist auch schlecht refinanziert, aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf.
Genau, da kommen wir gleich noch drauf. Ich habe eine Frage noch an dich zuvor. Du hast jetzt so über diese mechanischen Themen gesprochen, ne? Was geht für ein mechanisches Risiko über so eine Niere drüber, wenn man eine UAS macht? Ich finde ja auch oder meine festzustellen, dass es natürlich auch so diese drohende Niereninsuffizienz ist, ne? Patienten, die immer mal wiederkommen, so wenn man sich über Jahre den Verlauf anguckt, du siehst, der Kreher wird immer um Punkt 1 schlechter über viele Jahre, da gehen viele Entzündungen drüber, da ist häufig ein Doppel-J drin. Solche Dinge ist, glaube ich, neben dem rein mechanischen Risiko, dass man also die Schleimhaut verletzt oder irgendwas kaputt macht, eine Struktur erzeugt, auch so dieses Thema, und da wissen wir aus den Studien, aus der Literatur, dass eben Niereninsuffizienz, Risiko, Dialysepflichtigkeit, es sind jetzt Extreme, ne? Aber ich glaube, so über die lange Zeit ist das vielleicht auch was man gar nicht als Urologe so auf dem Schirm haben kann, weil gerade wir als Operateure so eine gewisse Auftragsarbeit machen, Stein rausholen, tschüss. Insofern ist es eine gute Überleitung zu dem Thema, was du angeschnitten hast. Müssen wir nicht die Patientinnen und Patienten, wenn wir uns einig sind, man macht mehr Steinanalysen, man macht mehr proaktiv eine Risikoeinteilung, daraus folgt ein bisschen eine bessere Metaphylaxe. Wie kriegen wir das denn organisiert? Wie machst du das denn in Krefeld? Du hast so ein bisschen schon angedeutet, da will ich dich gerne jetzt zu Wort kommen lassen und auch abholen. Es ist ein bisschen auch eine Frage, wer macht das eigentlich? Wie ist die Arbeitsteilung? Wie macht ihr das denn?
Erzähle ich gleich gerne. Ich will noch mal einsteigen, weil der Punkt ist mir schon wichtig. Habe ich natürlich erstmal nur aus der Sichtweise des Operateurs gesagt, mit der Verletzung der Schleimhaut und so weiter. Also Niereninsuffizienz ist ein Thema, sollte für uns auch sozusagen ein Thema sein. Und da sollten wir uns auch drum kümmern, auch als Urologe. Und ich glaube, dass wir gerade Patienten, die vielleicht frühzeitig ein Steinleiden haben, und die wir immer wieder sehen, dass man da ganz besonders darauf hinweisen sollte, in Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Partnern, ob nun Urologen als auch Hausärzten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das führt auch über zu dem, was ich gleich dann sagen möchte. Ich glaube, das geht nur im Netzwerk. Und das Netzwerk ist nicht alleine die Klinik. Das Netzwerk ist ein Bestandteil. Ja, wir brauchen ein vernünftiges Labor. Wir brauchen eine vernünftige Untersuchungsmöglichkeit, die Steinanalyse durchzuführen. Wir brauchen unsere niedergelassenen Urologinnen und Urologen als Partner. Und wir brauchen auch unsere Hausärzte. Und wenn ich jetzt von uns hier in Krefeld erzähle, ist es so, dass wir Patienten behandeln. Wir, nachdem wir die Steinanalyse, der Patient ist schon längst zu Hause oder Patientin, wir diese Steinanalyse bekommen, wir sozusagen in unserem, ja, ich sag mal, Alexander-Hahnstein-Zentrum, so heißt es formal und offiziell, mein zuständiger Oberarzt, der Oberarzt Papadoukakis und ich, wir beide uns das sozusagen als Auftrag auf die Fahne schreiben, die Steinanalysen durchzugucken, dann die Einteilung zu machen nach Niedrigrisiko und Hochrisiko. Und fallen uns die Patienten auf, die ein Hochrisiko haben, allein durch schon die Steinzusammensetzung, die Steinbeschaffenheit, dann informieren wir sowohl den Patienten selber, aber vor allem ja auch unsere niedergelassenen Partner, indem wir eine Ergänzung zu unserem Arztbrief fügen mit der Steinanalyse, mit der Bitte, das und das zu tun oder daran zu denken, dass man das und das tun könnte. Nicht als Ermahnung, sondern einfach als Empfehlung. So, und das Hauptproblem ist bei den Hochrisikopatienten, wo man dann ja auch weiterführende Diagnostik machen müsste oder im weiteren Verlauf machen sollte, dass diese Leistung leider im, ich sag mal, ambulanten Bereich nicht finanziert werden. Und immer dann, wenn ein verständlicherweise ein niedergelassener Partner was umsonst machen müsste, wird er sich natürlich überlegen, das umsonst zu machen. Und so muss also das Netzwerk, ich sag mal, andersrum das organisieren. Wir haben bei uns eine Spezialsprechstunde für Steine. Wir haben in dieser Spezialsprechstunde auch die Möglichkeit, dann auf Überweisung vom Urologen in entsprechender Abrechnungsmodalität sozusagen auch den sogenannten 24-Stunden-Sammelurin, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, anzubieten. Also die Sachen, die dann im niedergelassenen Bereich eben schwer darstellbar sind, weil sie überhaupt nicht abrechenbar sind. Ich glaube, das ist der nächste Schritt. Worauf ich hinaus will, ist, das ist keine One-Man-One-Woman-Show der Klinik, überhaupt nicht, sondern das geht nur über ein Netzwerk. Und ich glaube, das ist der ganz, ganz entscheidende Punkt. Und ich, wenn man ein bisschen Freude hat am Miteinander, auch am Miteinander arbeiten, auch über die einzelnen, ich sage mal, nicht nur Berufsgruppen, sondern auch, ich sage mal, Tätigkeitsfelder, dann kann man, glaube ich, dem Patienten was Gutes tun.
Also, weißt du, Jens, ich finde es großartig, dass wir das Thema hier heute so beleuchten. Du bringst da eine gute Note rein. Das ist für die Sache super. Ich muss auch gestehen, ich lerne auch immer wieder ein bisschen was dazu. Finde das richtig gut. Werde auch unsere eigenen Abläufe hier nochmal durchüberlegen hin zu diesem Thema. Und gebe dir vollkommen recht, dass es ja eigentlich das besonders Schöne ist, dass man im Netzwerk gemeinsam arbeiten kann. Ich bin gespannt, wie wir zukünftig mit vielleicht doch noch ein bisschen mehr Digitalisierungsgrad es uns auch leichter machen können, diese Sachen so ein bisschen mehr auch als sozusagen nicht physisch an einem Ort bestehende Arbeitsgruppe ortsübergreifend sozusagen im Sinne des Patienten organisieren kann, weil das machen wir uns nichts vor, das ist ja die Herausforderung, ne? Das ist aufwendig, da sind ja auch Zeitdauern dazwischen, ne, bis die Steinanalyse mal da ist und dann ist doch wieder Urlaub und der Postweg und all diese Dinge. Aber um das zusammenzufassen und dann kannst du vielleicht zum Abschluss nochmal einmal was zu der 24-Stunden-Sammelurin sagen. Ist ein schöner Abschluss. Also ich finde es super, dass wir es so zusammengefasst haben und auch hier deswegen meine Hoffnung auch gleich damit formuliert, dass viele niedergelassene Kolleginnen und Kollegen sich das anhören und vielleicht da auch gerne proaktiv auf ihre Verbundkliniken oder Partnerkliniken zukommen und man dieses Thema, ne, neben den anderen wichtigen Themen, aber die Urolithiasis, du hast es anfangs gesagt, das ist eine Volkskrankheit eigentlich von der Häufigkeit her, hier nochmal ein bisschen aufstellt. Das leidige Thema, dass es nicht hier und da zu schlecht vergütet wird, können wir zwei wahrscheinlich heute nicht abstellen. Aber ich finde ja, wenn wir uns hier einig sind und das auch leitlinienmäßig abgesichert ist, die Zahlen in den Studien dazu klar sind, muss man vielleicht auch, du hast auf die Berufspolitik hingewiesen, vielleicht da auch mal einen Punkt draus machen. So, zum Abschluss 24 Stunden Sammelurin. Was fällt dir dazu denn noch ein?
Also gut, wir haben ja Patienten, die durchaus einer erweiterten Diagnostik unterzogen werden müssen. Da ist einmal die erweiterte Blutuntersuchung, wo man dann eben spezielle Stoffe neben dem, ja, ich sag mal, Kreatinin, Natrium, Kalium, Calcium, Harnsäure, das sind ja normale Sachen, die wir sowieso in der Regel schon in unserem Routinelabor haben. Dann kann man noch Chlorid und Phosphat bestimmen und auch eine BGA machen. Jetzt kommen wir zum 24-Stunden-Sammelurin. Da will man dann sozusagen an zwei unterschiedlichen Terminen den Patienten sozusagen bitten, mal 24 Stunden seinen Urin zu sammeln. Das macht man im häuslichen Bereich sinnigerweise. Und das sollte man machen, wenn der Patient steinfrei ist. Dann hat man im Prinzip die klarste Aussage über die möglicherweise Erhöhung von bestimmten Stoffen im Urin. Ja, da wird das Kreatinin des Urins bestimmt, Natrium, Kalium, Calcium, Harnsäure und so weiter und so weiter. Da man das nicht alles auswendig behalten kann, ist es, glaube ich, extrem wichtig. Und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, wir haben eine sehr, sehr gute, wenn auch im Augenblick nicht mehr ganz aktuelle, aber aktuell in Überarbeitung befindliche SK2-Leitlinie. Urolithiasis, die ist aus 2018, 2019, die ist aktuell in Überarbeitung. Ich glaube, da werden wir auch nochmal, gewisse Ergänzungen auch aktuellerer Art haben, die uns darauf hinweisen. Und ich glaube, da kann man nachgucken. Man kann, das ist sehr, sehr schön gemacht, es gibt für jede Steinart einen Algorithmus. Und dann ist ein richtiger Algorithmusbaum aufgezeichnet. Und ich sage ganz ehrlich, ich gucke da immer mal wieder rein, weil das ist auch gar nichts Schlimmes. Dann weiß man nämlich, was man untersuchen möchte. Und wenn man das dann alles beieinander hat und vielleicht nicht so richtig genau weiß, was ist es denn eigentlich, dann kann man durchaus neben dem, dass man da die Leitlinie zu Rate zieht, vielleicht auch nochmal mit seinem Endokrinologen sprechen. Auch da vergibt man sich nichts. Vielleicht auch mal mit dem Nephrologen sprechen. Auch da vergibt man sich nichts. Ich glaube, das ist das, was ich vorhin schon meinte mit dem, ich sag mal, übergeordneten Netzwerk der unterschiedlichen, Fachgruppen. Das sollte man auf jeden Fall tun. Und vielleicht nur nochmal nach dem 24-Stunden-Sammelurin ist vielleicht die Berufspolitik nochmal ein wichtiger Punkt. Wenn wir es schaffen, zum Beispiel, und das ist mir im Vorfeld unseres Podcasts durch den Kopf gegangen, dass wenn jetzt die neue Leitlinie herauskommt und wir sagen, okay, wir wissen, dass es eine Volkskrankheit ist, dann muss man doch eigentlich gegenüber den Krankenkassen sowohl als DGU als auch dann vielleicht als die entsprechenden Arbeitskreise mal überlegen, mal was zu verschriftlichen, zu sagen, was ist uns denn eine Untersuchung wie ein 24-Stunden-Sammelurin wert versus ich mache eine URS. Das eine ist ein Kostenpunkt von ungefähr 150 Euro, wenn wirklich viele Untersuchungen gemacht werden müssen. Das wäre der 24-Stunden-Sammelurin. Und ich sag mal, 3.000 Euro aufwärts für eine URS stationär, ob nun Hybrid oder nicht oder was auch immer, völlig egal. Mhm. Ich glaube, das muss man mal gegeneinander stellen. Und vielleicht kann man darüber hin auch nochmal Wege finden, wie man über Finanzierung nachdenken könnte. Ich finde das super. Das sollte auch ein bisschen unser Auftrag sein, auch wenn es jetzt nicht der Auftrag für den Podcast ist. Aber ich glaube, vielleicht muss man einfach mal drüber nachdenken.
Lieber Jens, ich finde das ein exzellentes Schlusswort und unser Podcast lebt ja ein bisschen davon, dass auch mal Dinge gesagt werden, die nicht so Mainstream sind. Ich finde das total gut und in deiner Funktion, du hast es am Anfang aufgezeichnet, was du alles so auch berufspolitisch machst, kann ich nur sagen, ist es ein super Schlusswort und dem sollten wir uns unbedingt anschließen, dass wir die Qualität der Medizin hochhalten und damit eben auch Forderungen stellen, wenn wir merken, die Medizin verändert sich, die Standards verändern sich und hier muss was getan werden. Lieber Jens, danke dir ganz herzlich, meine Damen und Herren. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Das war Dr. Jens Westphal, Chefarzt aus Krefeld, in dieser wunderbaren zweiten Folge dieser Dreier-Serie zum Thema Harnsteine. Und ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten bei anderer Gelegenheit. Und dir, lieber Jens, sende ich herzliche Grüße nach Krefeld.
Vielen Dank und herzliche Grüße nach Hamburg. Dankeschön.
Urologisch, der Podcast von UroTube. Mit freundlicher Unterstützung der Desitin Arzneimittel GmbH.